Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Wir, das sind Ismene, Assistenzärztin an der Uniklinik Freiburg, Moritz, 25 Jahre alt und Medizinstudent, macht gerade seine Vorbereitung zum Examen.
Vielen Dank dafür.
Und ich selber bin Sebastian, ich bin auch Assistenzarzt und wir haben Besuch, Ismene, nicht wahr?
Ja, heute haben wir Nicola zu Besuch, was uns sehr freut. Nicola ist eine Kollegin von uns, sie ist psychologische Psychotherapeutin bei uns in der Klinik auf der Station 5 für affektive Störungen. Ist dort die Stationspsychologin und wird uns heute erzählen, was sie da so macht und wird mit uns über Psychotherapie im Allgemeinen sprechen, über was noch, wie man Psychologe werden kann oder psychotherapeutischer Psychologe.
Genau. Und warum sie sich bewusst gegen einen Doppelnamen entschieden hat.
Genau.
Das klingt auch nach einer versprechenden Folge.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ja, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Jede unsere Folge startet klassischerweise mit drei Oder-Fragen an die Gästin oder den Gast. Mhm. Und ich würde sagen, damit legen wir los und dann können wir uns dem Inhalt widmen, oder?
Mhm. Okay.
Seht ihr auch so?
Bin ich gespannt.
Ja, ich starte einfach mal. Couch, Stuhl oder stehen?
Couch. Im Privaten.
Mhm. Ich frage dich, Abfahrt, Langlauf oder Hütte?
Abfahrt, würde ich sagen.
Ja?
Ja.
Okay.
Also ich gehe auch gerne nach einer gewissen Zeit in die Hütte, aber Abfahrt, das ist doch erstmal das Beste.
Okay.
Ich habe auch noch eine Frage. Klingel, Gong oder Türklopfer?
Klingel.
Okay.
Gut.
Klassisch, oder?
Ich darf
ja.
Jeder für sich
recht klassisch.
Mhm. Ja, sehr gut.
Wie wollen wir denn beginnen?
Wir wissen jetzt schon so ein bisschen, was du machst, aber unsere erste Frage, die uns interessiert, wäre, wie wird man denn eigentlich psychologische Psychotherapeutin?
Also, du musst als erstes Psychologie studieren.
Mhm.
Bei mir war das damals noch, ich habe noch den Abschluss als Diplompsychologe gemacht. Und nach dem Studium kannst du dann eine 3- oder 5-jährige Weiterbildung berufsbegleitend zum psychologischen Psychotherapeuten machen. Und mit dem Abschluss bist du dann sogenannter approbierter psychologischer Psychotherapeut.
Sonst ist ein wichtiger Titel irgendwie. Das klingt auf jeden Fall schon mal super.
Klingt sehr wichtig.
Auch so ein Titelmonster, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Das stimmt. Okay, das heißt, du hast Psychologie studiert und dann die Ausbildung zur Psychotherapeutin noch drauf gemacht.
Sozusagen. Ja, absolut.
Auch ein langer Weg eigentlich, ne?
Ja, sehr. Also das Studium dauert ja schon eine ganze Weile und dann eben nochmal die 3 Jahre zusätzlich. Damals war es noch so, dass man nichts groß verdient hat, zumindest während der klinischen Tätigkeit. Ja, das war schon ein langer Weg.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die davon ausgehen, dass alle Psychologen psychotherapeutisch tätig sind, oder? Es ist ja irgendwie so, wenn man ein Problem hat, ein seelisches, dann geht man zum Psychologen. Ich finde, das, was du sagst, macht einem erstmal klar, dass die Entscheidung, ob man psychotherapeutisch aktiv ist, ja sich erst nach dem Studium stellt.
Absolut. Also eben bei euch Ärzten ist es ja auch so, dass ihr erstmal das Medizinstudium absolviert und dann eben eine Zusatzqualifikation erwerbt. Mhm. Und eben es gibt viele Psychologen, die gar nicht in der Psychotherapie arbeiten, sondern in Firmen, in der Personalabteilung angestellt sind oder Werbepsychologie machen oder im Sportbereich tätig sind. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten für Psychologen.
Wirst du auch so häufig mit Psychiatern verwechselt, wie Psychiater mit Psychologen?
Ja, absolut. Ja,
okay.
Genau. Also ich habe den Unterschied schon häufig erklärt.
Ja, ich auch.
Genau. Aber ich meine, Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe, finde ich, ist auch jetzt, wenn man mit dem Umfeld gar nichts zu tun hat, auch nicht ganz einfach zu verstehen.
Das stimmt. Hast du schon so eine vorgefertigte Standardantwort, so dieses, der Satz, der dann aus der Pistole geschossen
wird? Nee, das, so weit ist es noch nicht.
Nein,
dafür muss ich es, glaube ich, noch ein paar Mal erklären.
Was hat dich denn gereizt, nach dem Studium in einer Klinik zu arbeiten und was reizt dich offensichtlich bis heute daran? Du bist ja dabei geblieben.
Also ich finde es wahnsinnig schön, im Team arbeiten zu können in der Klinik. Das macht mir sehr viel Freude und ich finde auch die Tätigkeit an sich. Also ich habe zusätzlich noch eine Privatpraxis, wo ich ambulant mit Patienten arbeite und ich finde einfach die Vielfältigkeit der klinischen Tätigkeit, die finde ich sehr positiv und mag ich eigentlich immer wieder gerne.
Was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt als Psychologin in der Klinik arbeitest, den ganzen Tag so?
Also einmal sehe ich natürlich Patienten im Einzelsetting, das heißt, ich führe Psychotherapien durch mit den Patienten. Ich gebe Supervision für die Psychologen, die sich eben in Ausbildung befinden bei uns in der Klinik. Ich mache neuropsychologische Testungen, wo es darum geht, so die kognitiven Funktionen oder auch Einschränkungen, die eben die Betroffenen haben, so ein bisschen objektiver zu messen. Also wie sieht es aus mit der Aufmerksamkeit oder auch den Gedächtniseinschränkungen. Wir führen klinische Interviews oder Tests durch, wenn Patienten zu uns kommen, wo einfach die Diagnose noch nicht so ganz klar ist. Genau, ich biete viele Gruppentherapien an oder ich und meine Kollegen in der Klinik. Lehre geben wir ja alle, das heißt die Medizinstudenten, die zu uns kommen für ihre Blockpraktika, geben wir Seminare zum Beispiel und ich forsche noch.
Und du hast zwar gesagt, du gibst Supervision für die Psychologen in Ausbildung, aber du bist ja auch ganz wichtig für die ganzen ärztlichen Therapeuten in Ausbildung. Die habe ich ja am eigenen Leibe erfahren, supervisierst du ja auch.
Das stimmt, ja, die supervidiere ich auch, ja, das
vielleicht stimmt. Vielleicht könnt ihr das ganz kurz so zur Klärung, weil ich finde Supervision, man kann sich vielleicht, wenn man Kontakt zur Materie hat, ein bisschen was darunter vorstellen, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was heißt denn das eigentlich, jemanden zu supervidieren, wie läuft das ab, steht man da hinten dran und schaut über diese Schulter, wenn jemand ein Gespräch führt oder ist es eher ein Gespräch mit der Person, wie sieht es aus?
Genau, also das in der Supervision ist es so, dass ich eben ein Gespräch führe mit dem Arzt oder Psychologen über die Behandlung der Patienten von der Person. Das heißt, wir gucken uns an, wie läuft es gerade in der Therapie, wo gibt es vielleicht Blockaden oder wo geht es nicht weiter und was kann die Person dann probieren, um eben den Betroffenen weiterzubringen. Teilweise schaue ich mir auch Videobänder an, die in der Therapie aufgenommen worden sind, um einfach noch ein bisschen Anregung oder Tipps zu geben, was man noch ausprobieren kann.
Okay.
Oder schaue auch, wenn eben der Psychologe oder der Arzt merkt, ich habe selber so ein bisschen Schwierigkeiten oder Probleme mit der Person, mit der ich zusammenarbeite, dass wir da schauen, woran könnte das liegen.
Aber eine wichtige Sache, gell? Auf jeden Fall. Das
ja,
ist ja echt essentiell.
Ja, vor allen Dingen eben in der Ausbildung.
Ja, wenn man da sicher mit vielem auch unsicher ist noch.
Genau.
Das heißt, du nimmst im Team in der Klinik eine ganz vielfältige Rolle ein. Das heißt, du bist Behandlerin, du bist auch so eine Art Lehrkraft. Wo kann man dich denn da so im Team einstufen, wenn man jetzt, sagen wir mal, also jeder hat so seine Rolle. Kannst du da irgendwie einen klaren Begriff oder eine Definition für finden?
Also eben so der offizielle Begriff ist eben Stationspsychologe. Also ich bin der Psychologe, der fest angestellt ist auf dieser Station. Eben die anderen Psychologen, die es bei uns auf der Station gibt, die wechseln ja immer wieder, weil sie sich verschiedene Stationen in der Ausbildung anschauen sollen. Also ich sag mal, vielleicht so von der psychologischen Seite bin ich da die feste Kraft.
Ja.
Die Konstante.
Genau, die Konstante.
Das heißt, wie viele Stationspsychologen hat so eine Station in der Regel?
Nur eine bei uns in der Klinik, genau.
Und du hast schon gesagt, du magst die Arbeit im Team und jetzt, uns wurde schon häufiger nahegelegt, unser Podcast wäre so sehr aus ärztlicher Sicht, deswegen bist du ja heute sozusagen unser Fachgebiet. Und jetzt wäre unsere Frage, wie sind denn zum Beispiel die Unterschiede zu den anderen Therapeutengruppen und gibt es manchmal zum Beispiel auch Konflikte? Also du darfst natürlich auch von positiven Erfahrungen erzählen, aber zum Beispiel gibt es so einen klassischen Arzt-Psychologen-Konflikt, wenn man das so sagen kann?
Also ja, ich hab da auch schon im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich wusste ja, dass ihr die Frage stellen wollt. Ja. Und ich habe dann echt überlegt. Also ich finde eben, Esimede, du warst ja bei uns auf Station. Also ich finde so die Zusammenarbeit bei uns zwischen Ärzten und Psychologen funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir unterstützen uns sehr. Klar, wir haben alle so unsere Aufgaben. Ich kann mich jetzt nicht so richtig an Konflikte erinnern, weil jeder weiß irgendwie, was seine Rolle ist und wenn er irgendwie nicht weiterkommt, unterstützt der andere ihn.
Spielen Hierarchien da eine Rolle?
Ja, schon, klar. Ich meine, das letzte Wort hat unser Oberarzt, das ist so, ja, der hat auch am meisten Erfahrung und aber es ist nicht so, dass er irgendwie nicht unsere Einschätzung irgendwie, wenn er eine Entscheidung trifft, nicht hören möchte oder ja. so. Ja.
Ich habe das nämlich schon häufiger mal diskutiert mit jemandem, der auch Psychologie studiert. Und zwar ist es ja so, aus dieser Medizinersicht ist man ja ganz klar gewohnt, ist immer so eben hierarchisiert. Es gibt Assistenzärztinnen und Ärzte, es gibt Fachärzte und Oberärzte und so weiter. Und irgendwie gibt es diese Strukturen ja unter den Psychologinnen und Psychologen tatsächlich nicht. Das gibt ja nicht Oberpsychologen und oder so.
Doch,
und
also wir haben ja auch einen leitenden Psychologen bei uns in der Klinik. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau.
Strukturen gibt.
Genau, ja. Nein, okay. Wir haben auf jeden Fall einen leitenden Psychologen bei uns in der Klinik. Und klar, der ist auf jeden Fall unser Chef. Ja.
Wobei man ja wahrscheinlich sagen muss, dass der sich inhaltlich jetzt nicht so sehr mit deiner Arbeit beschäftigt, oder?
Nein, das tut er nicht. Also wir haben regelmäßige Treffen, wo wir uns eben darüber austauschen, wie es auf den Stationen läuft und in der Ausbildung der Psychologen. Aber jetzt in meinem klinischen Alltag ist mein Ansprechpartner mein Oberarzt. Ja.
Okay. Ja.
Genau.
Das heißt also eigentlich alles ganz harmonisch, zumindest auf deiner Station.
Ja, also bis jetzt konnten wir eigentlich alles immer recht gut miteinander klären.
Ja.
Klar gibt es immer mal wieder Probleme oder es geht nicht vorwärts in der Therapie, aber dann setzen wir uns zusammen und schauen eben, wie es weitergeht.
Man muss ja schon sagen, jetzt auf der Station, auf der wir zusammengearbeitet haben, weil du es von Hierarchien hattest, Sebastian, du warst es, gell?
Und Moritz,
ihr beide.
Die Männer.
Da würde ich sagen, ist Nicola jetzt schon auch der Boss der Assistenzärzte. Also man wäre ja auch blöd, wenn man nicht auf die überdauernde Kompetenz der Stationspsychologin hören würde. Insofern, ich glaube, ihr habt versucht, so ein bisschen rauszukristallisieren, wer steht da wo. Mhm. Der Oberarzt hat vielleicht am Ende das letzte Wort, aber Nicola ist ja schon diejenige, die anweist, wie der therapeutische Prozess weiterlaufen könnte. Und ich glaube, da waren ja auch alle
das stimmt.
immer
ja,
sehr
da,
dankbar.
Da versuche ich natürlich auf jeden Fall meine Anregungen oder Erfahrungen, die ich bis jetzt habe, natürlich weiterzugeben und zu teilen. Klar, aber als Boss habe ich mich jetzt ehrlich gesagt
gar nicht so ein bisschen überrascht, ich kann es jetzt sagen. Ja. Aber also ich habe es nicht so erlebt, dass es einen Konkurrenzkampf darum gibt, wer mehr
so.
Recht hat im therapeutischen Prozess, sondern ich glaube, das war immer klar, wer da die erfahrenste Person ist.
Na, das ist doch schön, wenn sich Hierarchien auch so auflösen können.
Und jetzt gibt es ja zum Beispiel aber einen klaren Unterschied zwischen Ärzten, die auf deiner Station auch psychotherapeutisch tätig sind und dem psychologischen Psychotherapeuten. Der ist ja der, dass die Ärzte sozusagen das Körperliche, Somatische und auch das Medizinische mitbetreuen. Wie weit bringst du dich eigentlich in solche Themen mit ein?
Also ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung, wenn ich erlebe, wie ein Medikament zum Beispiel den Patienten verändert oder zum Beispiel eben gerade am Anfang jetzt bei der Eindosierung, wenn der Patient sehr unter den Nebenwirkungen leidet oder ich das Gefühl habe, die kognitiven Fähigkeiten sind einfach sehr beeinflusst, dann gebe ich da Zurückmeldung und dann überlegen wir gemeinsam oder zum Beispiel, wenn der Antrieb einfach nicht besser wird, dann besprechen wir das und ich sage, wie ich das sehe. Aber natürlich ist es so, dass die Ärzte einfach die Entscheidung treffen, welches Medikament eingesetzt wird dann oder was bei der Person Sinn macht. Mhm. Ja.
Wie lange bist du denn jetzt schon psychologische Psychotherapeutin?
Seit 2012.
Also da bist du jetzt schon seit knapp 6 Jahren dabei. Da kennt man sich ja irgendwann auch ein bisschen aus mit den ganzen Medikamenten und so weiter und so fort.
Ja, also eben die gängigsten kenne ich, aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, jetzt selbst Medikamente zu verschreiben, weil ich einfach auch jetzt über Wechselwirkungen, was mit anderen Medikamenten, mit denen die Patienten kommen oder ihren anderen körperlichen Erkrankungen, da einfach zu wenig Bescheid weiß. Das haben wir ja im Studium gar nicht gelernt.
Okay.
Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut so ein bisschen verstanden, wo deine Rolle in dem Team ist und wie der Arbeitsalltag aussieht. Jetzt wäre eine nächste Frage, welche Therapien gibt es denn jetzt stationär? Was bietet ihr sozusagen an oder was bietest du an?
Jetzt bei uns auf der Station? Genau, also da bieten wir einmal die interpersonelle Psychotherapie an. Oder vielleicht sage ich davor noch, also der Grundstock bildet bei uns in der Klinik die Verhaltenstherapie. Das heißt, alle Patienten, die kommen, werden erstmal mit verhaltenstherapeutischen Mitteln behandelt und eben wir haben zwei spezifische Therapien. Das ist einmal die interpersonelle Psychotherapie, die für die episodische Depression entwickelt wurde und eben da auch gute Evidenzen und Wirkungsnachweise erzielt hat, und einmal das CBES, das ist eine Psychotherapieform, die speziell für die chronische Depression entwickelt wurde, das heißt für Depressionen, die eben mindestens 2 Jahre bestehen.
Das heißt also, unter diesem Schirm der Verhaltenstherapien sind es 2 Verhaltenstherapieformen, speziell für Depressionen im Prinzip.
Genau.
Okay. Kannst du uns denn ein bisschen was zum Unterschied zwischen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse erzählen?
Genau, also bei der Verhaltenstherapie ist es so, dass eben davon ausgegangen wird, dass so die Menschen ihr Verhalten und auch das, wie sie Situationen erleben, eben durch Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gesammelt haben, erlernen, und dass psychische Erkrankungen dann eben entstehen, wenn so diese erlernten Muster oder diese Dinge, die sich Patienten aneignen, eben problematisch sind oder unangemessen oder eben auch irgendwie ein Leiden verursachen für die Person oder für das Umfeld. Genau. Und bei der analytischen Therapie ist es so, das ist ja die Therapie, die eben auf Sigmund Freud sozusagen beruht.
Unser Namensgeber.
Genau.
Carl Gustav Jung.
Genau. Ist so das älteste Psychotherapieverfahren, und da geht es ja viel eben so um innere Konflikte, die eben Patienten ja nicht verarbeitet haben oder nicht aufgelöst haben. Da geht es so um verdrängte Gefühle oder Erinnerungen, die eben den Patienten blockieren und die eben dann in der Therapie hochgeholt werden sollen und bearbeitet werden sollen. Und da ist es aber so, dass der Patient eben auch sehr muss eben dazu fähig sein, auch so sich zu reflektieren und eben auch selbst mit sich gut arbeiten zu können, weil der Therapeut sich da in den meisten Richtungen eher zurückhält.
Hast du jetzt als Psychotherapeutin sozusagen die Wahl, wenn du anfängst mit der Ausbildung, zu sagen, ich mache Analyse oder ich mache Verhaltenstherapie, oder kann man auch beides machen, oder verträgt sich nicht so gut, oder wie sieht es aus?
Nee, also du kannst natürlich beides machen, aber dann hast du sogar sozusagen eine doppelte Ausbildungszeit. Das ist dann wiederum die Frage, kannst du dir das leisten?
Genau,
finanziell?
6 Jahre ohne Geld nach dem Studium.
Genau,
ist natürlich auch
nee, das sind ja, also oder bei der Psychoanalyse sind es 5 Jahre und die Verhaltenstherapie mindestens 3, oder auch Psychoanalyse mindestens 5. Ja. Also da sprechen wir dann schon über einen langen Zeitraum, und deshalb ist es schon ganz gut, wenn du dich vorher entscheidest, was dir vielleicht eher liegt oder dir eher entspricht. Ja.
Okay. Und du hast jetzt gerade von IPT und CBESP gesprochen. Also sind die einmal ganz klar der Verhaltenstherapie zuzuordnen? Und gibt es auch noch andere solcher Programme, die du jetzt zum Beispiel kennst?
Also es gibt eben jetzt, also aus der Verhaltenstherapie haben sich so einige neue Verfahren, das nennt man diese dritte Welle-Verfahren, entwickelt. Also
dritte
da,
Welle?
Genau.
Das wer, ist die wer, dritte sind Welle 1 und 2? Oder
genau,
wo
das sind eben die, das ist die erste und zweite Welle der Verhaltenstherapie. Aha. Und eben in der dritten ist es so, dass eben Verfahren, die eben eher so auf den interpersonellen Bereich fokussieren, eher nochmal emotionsfokussierter arbeiten, also wie jetzt zum Beispiel die Schematherapie da integriert werden, oder auch so Verfahren wie die Acceptance and Commitment Therapie oder MBCT, die eben eher so das Achtsamkeitsbasierte integrieren. Das heißt, so die dritten Welle-Verfahren, die werden so ein bisschen offener wieder und integrieren eben aus anderen Schulen Strategien, die gut funktionieren.
Also das Beste aus jedem herausgepickt.
Ein bisschen, ja.
Okay. Und hast du denn deine persönliche Lieblingstherapie, kann man das sagen?
Ja, die persönliche Lieblingstherapie, also da würde ich mal sagen, das ist CBESP und Schematherapie.
Okay.
Das ist so das, was mir so am meisten liegt.
Ja. CBEST war das bei chronischer Depression, ne?
Und genau, genau. Und die Schematherapie ist auch eben so ein Dritte-Welle-Verfahren, was eben sehr emotionsfokussiert ist und bedürfnisorientiert und primär mal für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen entwickelt wurde.
Mhm. Und ja. Sind das deine Lieblingstherapien, weil du das Gefühl hast, die funktionieren besonders gut? Oder gibt es andere Gründe, warum du die lieber magst als andere?
Also in der Schematherapie mag ich dieses emotionsfokussierte Arbeiten sehr gerne. Kommt doch viel hoch einfach bei den Personen und ich habe das Gefühl, da kann man sie wirklich weiterbringen. Und beim CBEST ist es so, dass das einfach für die Behandlung der chronischen Depression sehr, sehr gut passt und funktioniert. Und das ist schön zu sehen, wenn man eben auch bei so einer Erkrankung, die so lange vorherrscht, nochmal was verändern kann.
Die Psychotherapie, wer spricht denn besonders gut an auf die Psychotherapie und gibt es im Gegenzug auch Personen, die ja nicht so viel von haben?
Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten, was du genau,
welche Kriterien. Das ist vielleicht zu allgemein gefragt, nicht wahr?
Was?
Also,
fällt dir was ein oder hast du was im Kopf?
Nö, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, du könntest jetzt zum Beispiel sowas sagen, ja, es sind irgendwie Menschen, die gerne sich viel Gedanken über sich selber machen, ja, die haben eher viel von Psychotherapie und sowas, während andere, die irgendwie immer viel nach außen gucken, davon nicht so viel haben. Aber ich vermute, man kann das so gar nicht sagen, wo ich es so ausspreche.
Müsste ich ehrlich gesagt mal nach Studien nachdenken. Ich kann es jetzt so aus dem Bauch aus gar nicht sagen. Ja.
Okay, was kann Psychotherapie denn besonders gut? Kann man das denn sagen?
Was ich immer wieder beobachte und was sehr, sehr schön ist an der Arbeit, ist, dass du wirklich das Leben von den Betroffenen, die leiden, positiv verändern kannst. Also es gibt sehr, sehr viele und sehr gute Ergebnisse, dass Psychotherapie wirkt und das merkst du einfach bei vielen Patienten auch und das ist wahnsinnig schön zu sehen, wenn jemand, dem es einfach nicht gut geht, nach einer gewissen Zeit sagt, hey, ich habe wieder mehr Spaß am Leben, ich kann es wieder mehr genießen. Das finde ich was sehr, sehr Schönes und ich finde auch, dass Psychotherapie wirklich fast immer so am Selbstbewusstsein auch arbeitet, was ja bei den Patienten eben oft sehr reduziert ist. Ja.
Was macht man denn, wenn Leute tatsächlich, weil ich jetzt, wo du das gesagt hast, Sebastian, dachte ich auch, was denn mit Leuten, die nicht gerne reden oder die sich da sehr schwer tun? Ist es für die besonders herausfordernd, sich auf so eine Psychotherapie einzulassen oder wie casht man die dann sozusagen?
Ja, schon, klar. Also es ist, es gibt natürlich immer wieder Patienten, mit denen ich zusammenarbeite, die nicht so gerne reden und da muss man gucken irgendwie, wie es für die Person passt, dass man sie auch weiterbringt und es gibt auch so Verfahren wie jetzt zum Beispiel EMDR, was man in der Traumabehandlung anwendet. Da ist es zum Beispiel gar nicht so nötig, so viel zu sprechen, sondern da arbeitest du anders mit den Personen zusammen. Und das wäre dann zum Beispiel ein Verfahren, was da gerade bei Traumatisierung vielleicht dann besser funktioniert als so eine verhaltenstherapeutische Herangehensweise bei der Traumabearbeitung, wo du eben viel sprichst.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen an meinen Hausmeister denken würde, ja, das ist jetzt so einer, der schafft lieber was, anstatt viel zu schwätze. Und wie könntest du denen denn helfen so?
Gut, ich finde, da ist natürlich die Verhaltenstherapie eine Therapieform, die fokussiert ja auf das Verhalten, auf das Erleben von den Personen. Da geht es um die Handlungen, die die Person macht. Und ich meine, da kann man doch super drauf fokussieren mit der Person. Was tut sie, was ihr gut tut, was sollte sie lieber lassen, weil das sich negativ auf ihre Stimmung auswirkt. Also finde ich, spricht nichts dagegen, dass... Ja.
Also du sagst, Psychotherapie ist ein Therapiekonzept, was auch auf viele verschiedene Menschen passt.
Und auf jeden Fall. Ja. Man muss es halt eben an die Person anpassen. Ja. Also es ist immer, du arbeitest ja mit einer individuellen Person und du erarbeitest ja jedes Mal auch so ein individuelles Erkrankungsmodell und machst dir einen individuellen Plan, wie du eben dieser spezifischen Person, die vor dir sitzt, helfen kannst.
Das klingt ja auch so, als könnte Psychotherapie was sehr Pragmatisches sein. Ich glaube, viele haben so das Bild im Kopf, man liegt auf der Couch und analysiert sich selbst und geht in die früheste Kindheit zurück. Das ist auch mein Eindruck gewesen von Patienten, die zum ersten Mal mit Psychotherapie in Berührung kommen.
Ja.
Insofern ist das ja vielleicht ganz interessant für manche, was du sagst, dass es auch wirklich ganz basal auf der Verhaltensebene ablaufen kann, ohne zu sehr im Kopf oder zu genau. sehr im Gefühligen zu sein, ja. wenn das nicht gebraucht wird.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, und auch, dass man gar nicht so viel mitbringen muss. Ne? Also man muss nicht schon seine komplette Selbstreflexion mit in Nein. so eine erste Therapiesitzung bringen, sondern dann da guckt man halt mal, was
genau.
passiert.
Ja. ja, eben deshalb ist man ja da, dass man Unterstützung mhm. bekommt und mhm. gemeinsam schaut, wo kann es hingehen.
Ja.
Hast du denn ein Beispiel für so eine kurze und knackige Psychotherapieintervention, dass man sich vielleicht einfach auch mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann, wie das aussieht?
Also was vielleicht kurz und knackig ist, mhm. ist zu schauen, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Ihren gestrigen Tag denken, was würden Sie denn sagen, wie gab es da spezifische Dinge, die passiert sind, die sich zum Beispiel negativ auf Ihre Stimmung ausgewirkt haben, mhm. dass man sich das gemeinsam anschaut und mhm. schaut, was kann man daran ändern? Oder gab es Dinge, die sich auch an diesem Tag positiv auf ihre Stimmung ausgewirkt haben? Und dann versuchen wir, diese Dinge mehr in ihr Leben zu bringen.
Mhm. Okay.
Das finde ich ist jetzt was, das kann eigentlich jeder beantworten ja. und sich jeder Gedanken darüber
also
machen.
Klingt eigentlich mhm. relativ einfach und logisch, ja. mhm. aber wahrscheinlich nehmen sich die wenigsten Menschen Zeit, da mal richtig gründlich drüber nachzudenken,
ja.
oder?
Ja, man ja. ist direkt versucht. Ich dachte auch, ich muss jetzt direkt drüber nachdenken, was war gestern negativ ja. und was Positives eigentlich, ja. Es geht mhm. schnell. Also ja. man fühlt sich davon jetzt nicht abgeschreckt oder mhm. so.
So, jetzt bist du ja nicht nur Kliniktherapeutin, wie du erzählt hast, sondern hast auch noch eine Privatpraxis. Was für Patienten kommen denn da zu dir?
Also die Personen, die mich anrufen, sind meistens Personen, die unter Depressionen leiden. Es rufen auch viele an, die Ängste haben oder auch Zwangsstörungen, weil glaube ich, so auf meiner Internetseite, dass so etwas rauskommt, dass ich mich mit Zwangsstörungen eben gerade bei der Doktorarbeit viel beschäftigt habe und das so ein Steckenpferd von mir ist.
Hm, ja. Spannend.
Genau.
Und wie, darf ich da ganz kurz fragen, wenn die Leute, du sagst, sie rufen dich an, sagen die dann, hallo, ich glaube, ich habe eine Zwangsstörung oder ist es erstmal so ein eher so Rumgedruckse, bis man so raushört, was ist oder wie stellen die Leute mhm. sich vor?
Also meistens ist es eben so, dass sie sagen, ich war auf ihrer Internetseite oder zum Beispiel eben bei der Schematherapie oder bei dem CBES-Netzwerk bin ich auf den ihren Seiten gelistet als Therapeutin, die mhm. dieses Behandlungsverfahren anbietet und dann kommen die Patienten darüber auf mich. Dann sagen sie eben, ich hab mir das angeguckt oder mir wurde die und die Therapieform empfohlen und ich habe gesehen, dass sie das anbieten. Und dann sprechen wir erstmal kurz darüber eben, wie die Person auf mich kam. Und dann eigentlich erst so in einem zweiten oder dritten Schritt frage ich, unter was, also ob sie zum Beispiel schon mal eine Diagnose erhalten haben, weil sie zum Beispiel in der Klinik oder bei einem Psychiater waren. Mhm. Oder was im Moment so das ist, was sie am meisten beeinträchtigt in ihrem Leben. Aber das sind eigentlich nur so ein paar kurze Stichpunkte, die Personen da nennen. Und das meiste machen wir dann natürlich im persönlichen Gespräch, wenn wir uns kennenlernen.
Mhm. Kurz Hand aufs Herz, wie lange wartet, also nach dem Telefonat, wie lange wartet man, bis man mit einer Therapie bei dir anfangen kann?
Ja,
sicherlich ein
genau.
der eher kritischen
ja,
Klischees
genau.
über Psychotherapie.
Ja, ja, das stimmt. Also da muss ich schon ehrlich zugeben, dass das meist so 3 bis 6 Monate sind. Mhm. Ja.
Mhm. Und das war, glaube ich, wir hatten irgendwann ganz am Anfang haben wir mal drüber gesprochen. Ich glaube, Ismene, du hattest auch sowas von dem Zeitraum gesagt.
Mhm. Grob. Und ja. das ist jetzt noch eine Privatpraxis, das heißt, es kann sein, bei dir geht es wahrscheinlich immer noch ein bisschen schneller.
Als im großen Durchschnitt.
Ja, also eben, das muss ich vielleicht dazu sagen, also ich habe dadurch, dass ich eben klinisch tätig bin und 2 kleine Kinder habe mhm. und Workshops gebe und so, ich habe nicht viele Privatpatienten mhm. jetzt, deshalb eben muss man teilweise eher länger warten. Also es gibt Kollegen von mir, die einfach den Fokus auf ihre Praxis legen und da geht es auch viel schneller.
Ja, das ist doch mal eine positive Aussage.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man dann mal bei dir in Therapie ist, wie lange geht das denn dann? Wie lange behandelst du die Patienten im Durchschnitt?
Also die meisten Personen sind doch auf jeden Fall ein Jahr da. Und es gibt einige Patienten von mir, die schon eine ganze Weile da sind, die ich aber nicht immer sehe. Das heißt, die melden sich nur, wenn es mal zum Beispiel ein Problem oder eine Krise gibt oder Eben manche Patienten sind schon jahrelang bei mir in Therapie und denen geht's gut. Und ich sehe die dann teilweise auch nur einmal im Jahr, einfach um zu schauen, stimmt noch alles. Und wenn sie aber merken, die Stimmung wird schlechter oder die Ängste kommen zurück, dann arbeiten wir nochmal intensiver miteinander.
Okay.
Und hat man dann mal einen Termin pro Woche oder mehrere? Oder ist es hier, je nachdem, welches Krankheitsbild sozusagen dem Ganzen zugrunde
liegt? Normal ist so einmal die Woche in der Verhaltenstherapie, genau.
Und dann eine Stunde oder kürzer, länger?
Das sind 50 Minuten eine Sitzung, genau, ja.
Aber da hat man ja schon ein bisschen Zeit tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wenn man dich dann über so einen Zeitraum ein Jahr lang sieht, danach kennst du deine Patienten ja ziemlich gut, oder?
Das stimmt,
ja. Wie gut kennen die dich?
Also ich würde mal sagen, also ich bin jetzt keine Therapeutin, die gar nichts von sich preisgibt. Ich finde aber schon, dass es in der Therapie eben um die Thematiken und Probleme natürlich meines Gegenübers geht. Was ich immer mal mache, zum Beispiel, wenn die Person sagt irgendwie, das und das Problem habe ich und das gibt's doch nicht und nur ich habe das und das fällt mir schwer, dann sage ich manchmal eben, das kenne ich aber auch von mir, das ist mir auch von schwer gefallen, oder ich nenne mal ein Beispiel, wo dann viele so etwas verwundert sind, ach ja, sie haben irgendwie auch mal ein Problem damit gehabt. Also wenn es passt, dann erzähle ich auch was von mir, aber eben der Fokus sollte auf jeden Fall auf dem Gegenüber liegen. Aber ich sage jetzt zum Beispiel auch, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt, irgendwie zu Kindern oder eben Studium oder meinem Alter oder so, gebe ich die Info auch raus.
Hast du es denn schon mal erlebt, dass du mit jemandem ins Arbeiten kommen wolltest, aber es hat irgendwie nicht geklappt? Ihr habt einfach keine Ebene miteinander gefunden und am Ende entschieden, nicht miteinander zu arbeiten?
Ja, also zum Glück habe ich das bis jetzt sehr, sehr selten erlebt. Also ich habe einmal eine Therapie beendet, weil ich das Gefühl hatte, diese Interventionen, die ich versuche, oder dieses Arbeiten, was ich gelernt habe und anbieten kann, das hat einfach die Person nicht weitergebracht. Also auch über viele Sitzungen, und wir haben immer wieder darüber gesprochen, und das, was ich vorgeschlagen habe, passte für sie nicht, und sie konnte auch eben davon nichts umsetzen, und da habe ich ihr empfohlen, eben doch zu jemand anderem zu gehen, weil ich meine, Psychotherapie kostet viel Geld, und ich finde, wenn es die Person nicht weiterbringt, dann sollte man gucken, was bringt sie weiter, und dann habe ich ihr eben geholfen, jemand anderen zu finden, weil das Wichtigste, finde ich, ist halt, dass so die Beziehung, die therapeutische Beziehung stimmt und die Person sich da wohlfühlt, und ja, wenn das irgendwie vielleicht dann nicht der Fall ist, dann sollte man, glaube ich, eher wechseln. Ja, aber sonst war ich jetzt zum Glück noch nicht in der Position, dass es, dass das schwierig war oder so.
Weil es in den allermeisten Fällen funktioniert hat.
Ja, absolut, genau. Also ich habe jetzt auch noch keinen gehabt, der irgendwie die Behandlung bei mir irgendwie beendet oder abgebrochen hat oder gesagt hat, oh Gott, mit ihm kann ich gar nichts anfangen. Ja.
Das wundert mich auch nicht bei dir.
Gab es umgekehrt mal den Fall, dass du einen Patienten hattest, bei dem du gesagt hast, so das ambulant ist mir jetzt irgendwie zu heiß oder dem geht's zu schlecht oder ihr, da sollte man die Behandlung intensivieren?
Nee, also zum Glück war es so, dass dass ich noch keinen jetzt zum Beispiel aktiv in die Klinik schicken musste. Also das nicht, aber ich achte da immer sehr drauf. Es lief jetzt eben bei den Personen, die ich hatte, immer recht gut. Aber natürlich sollte man da sehr, sehr achtsam sein, ob das irgendwie klappt. Also ist die Person wirklich stabil genug, das im ambulanten Rahmen zu tragen, und ist sie absprachefähig und solche Dinge.
Was sind denn für dich so Warnsymptome, wo du denkst, jetzt wird's potenziell brenzlig, oder da muss man wirklich vielleicht dann Richtung Klinik denken?
Ja, wenn ich so das Gefühl habe, ist ich traue mich nicht mehr so wirklich mit ihr therapeutisch zu arbeiten, weil dann wird sie zu instabil und hat ja dann eben eine Woche zwischen den Sitzungen, wo sie alleine klarkommen muss. Also wenn ich so das Gefühl habe, die Symptome sind so stark oder so beeinträchtigend, oder die Person leidet so sehr, dass sie selber nicht mehr so im Griff hat. Oder eben natürlich, wenn die Personen eigen- oder fremdgefährdet sind oder eben ich das Gefühl habe, sie ist nicht so wirklich absprachefähig. Vielleicht spielen Suizidgedanken doch mehr eine Rolle. Genau, oder eben wenn die Symptome sich einfach so verschlimmern, dass ich das Gefühl habe, wir beide zusammen können es nicht mehr tragen. Mhm. Ja.
Auch wichtig, ja, da geht es ja immer auch um beide, ne? Also du musst es irgendwie verantworten können, die Person letztendlich.
Absolut,
dann auch.
Absolut, ja, mhm. Ja, klar, das ist natürlich was, wo wir beide irgendwie gucken müssen, wie passt's.
Mhm. Mhm.
Ja.
Nicola, ganz andere Frage. Mhm. Was ist das häufigste Klischee über Psychologen?
Jetzt kommen noch die Trommel.
Ja, das haben wir ja schon heute beim Mittagessen überlegt.
Genau.
Gell? Ich glaube, also ich glaube, ich stimme dir dazu, dass doch das häufigste Klischee ist, dass wir selber irgendwie Probleme haben oder irgendwie unsere eigene psychische Erkrankung durch unser Studium therapieren
okay.
möchten. Ja,
stimmt,
genau.
Das stimmt dann.
Also ich kann es jetzt nicht verneinen, dass es irgendwie den einen oder anderen im Studium gab, wo ich das Gefühl hatte, da müsste man vielleicht mal genauer hingucken. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt schon mit ein paar anderen Studenten aus anderen Fachrichtungen unterhalten und ich glaube, die gibt es ehrlich gesagt in jeder Fachrichtung. Ja? Ich glaube, auch bei euch Medizinern ist der ein oder andere dabei. Ja,
ja, ja. Kann man nicht ausschließen.
Ja. Also sprechen wir hier eher von einer Normalverteilung. Ja.
Ja, da müsste man vielleicht auch mal eine Studie drüber machen. Also es gab auf jeden Fall welche. Ja.
Okay. Und was wir beim Mittagessen auch noch hatten, war das andere Klischee, was dir als erstes in den Kopf gekommen ist, dass Psychologen Doppelnamen haben, nicht wahr?
Genau.
Das wusste ich überhaupt
gesagt,
nicht.
Ich habe gesagt, dass ich nicht so der Fan von den Psychologen bin, die zwei sehr lange Namen haben und die dann auch noch zu einem Doppelnamen kombinieren. Ja.
Inwiefern bist du kein Fan, weil es sich nicht so gut ausspricht oder weil es zu komplex wäre?
Ja, das da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen
soll.
Ja, ja, ich glaube auch.
Da auch ich mich jetzt.
Genau.
Das ist gut.
Ja.
Ich dachte, da kommt irgendwas mit der Couch, ehrlich gesagt. Für mich war so ein Psychologen-Klischee total couch-fixiert.
Mhm.
Hat sich noch nie jemand gefragt, wo ist denn ihre Couch oder so?
Gut, also das, was ich früher während des Studiums immer auf Partys gefragt wurde, wenn ich gesagt habe, was ich studiere, oh Gott, jetzt sage ich gar nichts mehr, ja, du analysierst es ja sofort.
Stimmt.
Und dann die Standardantwort war, naja, also ich bin hier privat, ich möchte jetzt eigentlich nicht irgendwas analysieren, sondern einfach Spaß haben. Aber diesen Satz, den hört man doch sehr häufig.
Ja.
Oder auch, kannst du Gedanken lesen? Das wäre schön. Würde ich gerne können, ja,
lernt
aber
das
leider nein.
Studiums wäre echt cool.
Es würde
die Arbeit radikal vereinfachen.
Total, ja. Ja, ich wäre dabei.
Oh, ich weiß gar nicht, ob das immer nur vereinfacht, wenn man alle Gedanken lesen könnte. Ich weiß nicht.
Gut, wenn man einen Knopf hätte zum An- und
so,
Ausschalten,
ja,
wäre super.
Zensurknopf.
Musst du sie ja nicht lesen.
Wenn man die Wahl hat, das wäre es. Ja, das stimmt.
Das wäre super.
Okay, darauf kann ich mich einlassen.
Okay, ich habe auch noch eine ganz andere Frage. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der auf der Suche ist nach einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin? Man weiß vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll. Worauf würdest du denn empfehlen zu achten?
Also ich würde mir, glaube ich, die Internetseiten angucken der Psychotherapeuten. Also ich würde erst mal gucken, dass es eben ein Psychotherapeut ist, der eben auch den Titel hat, würde mir die Internetseiten angucken und schauen, eben ist mir diese Person sympathisch, erstmal so vom Foto, würde dann auf jeden Fall empfehle ich immer, den Mut zu haben, wirklich anzurufen, weil was ich oftmals höre ist, oh, jetzt habe ich endlich den Mut, jemanden zu kontaktieren und dann muss ich noch so lange warten. Also ich sage immer, rufen Sie frühzeitig an, weil eben es gibt ja diese Wartezeiten und dann finde ich sehr, sehr wichtig, sich vielleicht auch so 1, 2 oder 3 Therapeuten anzuschauen. Also man kann ja immer 5, die heißen probatorische Sitzungen machen, und einfach zu gucken, bei wem kann ich mich wirklich öffnen, wem vertraue ich, wer liegt mir, weil doch einfach die Beziehungsebene, finde ich, sehr, sehr wichtig ist in der Psychotherapie. Darf oder auch nachgewiesenermaßen sehr wirksam ist. Entschuldigung.
Nein, Entschuldigung von meiner Seite. Diese probatorischen Sitzungen, du meintest, die darf man machen im Sinne von, die Krankenkasse bezahlt es? Oder?
Genau, also okay. Die Krankenkasse zahlt diese ersten 5 Sitzungen eben beim Therapeuten und da, die kannst du eben bei unterschiedlichen Therapeuten machen und erst nach diesen 5 Sitzungen sollte dann dieser Therapeut, für den du dich entscheidest, eben einen offiziellen Antrag schreiben bei der Kasse oder mittlerweile muss man es auch müssen es auch nicht mehr alle Therapeuten, aber erst dann wird sozusagen die richtige Psychotherapie beantragt, wo du dann natürlich eben auch ein bisschen bleiben solltest. Ja.
Ah, aber das ist, glaube ich, auch schon mal eine wichtige Info, oder? Das war mir zum Beispiel nicht bewusst, muss ich zugeben.
Ja. Und würdest du sagen, es ist wichtig, ob der Therapeut, den man sich aussucht, verhaltenstherapeutisch oder eher analytisch arbeitet?
Nein, also ich glaube, es kommt darauf an, eben wie wohl du dich bei der Person fühlst. Und klar, wenn du jetzt jemand bist, dem vielleicht so das Reflektieren oder das in sich Hören sehr schwer fällt, ist vielleicht eine Psychoanalyse schwieriger für dich, da erstmal reinzukommen. Aber ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass jetzt nur das eine oder das andere Verfahren das Richtige ist, nein.
Okay, also auf die Chemie kommt es an.
Darf ich noch eine kurze Frage dazu stellen? Und zwar würdest du sagen, sollte man vorher, bevor man sozusagen auch anruft, bei einem Hausarzt, einer Hausärztin gewesen sein oder bei einem Psychiater oder einer Psychiaterin oder spielt es gar keine so große Rolle? Kann man auch einfach wirklich so aus dem Nichts heraus zum Beispiel bei dir jetzt anrufen?
Also du könntest aus dem Nichts heraus bei mir anrufen. Es ist aber dann so, wenn ich eben wirklich dann eine Psychotherapie bei deiner Krankenkasse beantragen möchte, dann brauche ich auf jeden Fall einen sogenannten Konsilbericht. Das heißt, ein Arzt muss dich dann auf jeden Fall gesehen haben.
Okay.
Das heißt, ein Arzt muss mir bestätigen, die Symptome, unter die die Person leidet, sind eben psychischer Natur und die können in einer Psychotherapie behandelt werden, weil es wäre natürlich ein großer Fehler, wenn du eine organische Krankheit hast und ich versuche mit meiner Psychotherapie daran rumzudoktern.
Okay, also das heißt, es ist schon tatsächlich so, dass irgendwie so ein ärztlicher Kontakt auf jeden Fall dem vorausgehen muss dann.
Absolut, genau,
in
ist auch wichtig.
Und dieser Konsilbericht kann aber auch durch einen Hausarzt verfasst werden? Ja, du schüttelst wahrscheinlich den Kopf.
Genau, ich doch.
Was, du schüttelst den Kopf oder du nickst?
Nein, du nickst mit dem Kopf. Ja. Genau. Entschuldigung, Nikola nickt mit dem Kopf. Ja, und auch an alle, die sich eben Gedanken machen, wie finde ich eigentlich überhaupt die Adressen von den ganzen Psychotherapeuten? Es gibt auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung meistens eine Arztsuche, die auch eine Psychotherapeutensuche beinhaltet. Im Beispiel von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel auch ein Patiententelefon, bei dem man sich Vorgespräche bei Psychotherapeuten vermitteln lassen kann mittlerweile. Also es lohnt sich mal, im Internet nach den Kassenärztlichen Vereinigungen zu suchen.
Wir können einen Link verlinken.
Genau.
Link.
Das können wir auf jeden Fall noch in den Shownotes machen. Für Baden-Württemberg ist die KVBW und für alle anderen Bundesländer einfach die Kassenärztliche Vereinigung plus Bundesland. Und da wird man in der Regel auch fündig.
Und es gibt auch verschiedene Suchportale sonst noch im Internet.
Ja, okay.
Gut, stellen wir die Abschlussfrage.
Die Abschlussfrage?
Die Abschlussfrage mit dem Spaß. Wir gehen eigentlich immer raus, wenn jemand zum Interview da ist. Was macht dir besonders Spaß an deiner Arbeit? Du hast, glaube ich, schon manche Aspekte verraten. Vielleicht kannst du uns jetzt noch deinen Abschlussspaß verraten. Den geheimen Spaß der Psychotherapeutin.
Den geheimen Spaß der Psychotherapeutin.
Wenn es ihn denn gibt.
Das ist eine gute Frage. Der
geheime Spaß. Du kannst auch eine Lanze schlagen für Psychotherapeuten, was immer du möchtest.
Ja, also ich glaube, was einfach wahnsinnig schön ist an dem Beruf, ist, dass man mit Menschen zu tun hat. Dass es doch in den meisten Fällen dazu kommt, dass es den Personen besser geht, irgendwie, wenn du am Ende der Behandlung bist. Und eben, ich bin ein großer Fan von Teamarbeit. Ja.
Schön.
Vielen Dank, dass du da warst und mit uns über Psychotherapie gesprochen hast.
Es war sehr lehrreich.
Und sehr schön mit dir.
Ja. Genau. In diesem Sinne, einen schönen Abend auch an euch da draußen. Vielen Dank und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und,
bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.